Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
We are the people you've been waiting for. Letztes Mal erklingt der eigentlich ganz schöne EM-Song. Hier sind wir wieder, die People, auf die ihr alle gewartet habt, liebe Zuhörer. Alex Troika und Nils Kern melden sich zurück. Hallo bei Tiki Taka.
Hallo. Die Gesangsanlage hat auch mich etwas unvorbereitet getroffen, wie man hören konnte. Ja. Nils hat mich darüber nicht informiert, dass er
was
uns hier...
Was ich alles für Stärken habe.
Was ja. Alles kann, Wahnsinn. Ja, ja, weiß ich nicht, ob deine Gesangskünste nicht etwas ausbaufähig sind. Wenn mal wieder Zeit für ein bisschen üben, ne? Hier schön Karaoke.
Karaoke oder im Stadion einfach die Gesänge mitsingen, ja. Da wird es auf jeden Fall mal wieder Zeit, da die Stimmbänder ein bisschen auszudehnen. Ja, Stimmbänder werden auch heute ein bisschen gedehnt. Es gibt ja ein bisschen was zu bequatschen. Es gab jetzt das große EM-Finale. Wir wollen aber auch ein bisschen ja, ein Spanien-Fazit ziehen, auch auf die Copa America schauen. Aber erstmal ganz wichtig, Alex, wie geht's dir?
Bin ein bisschen müde.
Ein bisschen müde.
Ja. Liegt tatsächlich an der Copa America.
Ja.
Hat meinen kompletten Biorhythmus durcheinander gebracht. Ich habe nur das Finale live geschaut, den Rest immer so in der Früh als Zusammenfassung. Mhm. Aber Finale dann live. Dementsprechend versucht eine Stunde vorzupennen. Ja. Um 2 Uhr den Wecker gestellt. 2 Uhr das Spiel geschaut. Bis 5 Uhr wach gewesen. Weil 4 Uhr war es ja aus und dann hier, ne? Feierlichkeiten, ein bisschen arbeiten müssen für Barca Welt und Adrenalin, weil natürlich habe ich mich sehr stark gefreut für Argentinien. Sprich, vor 5 Uhr konnte ich nicht pennen. Mhm. Und auch um 5 dann war es mir nicht, fiel's mir nicht so leicht einzuschlafen. Draußen wurde es schon hell, dann willst du pennen. Und ich glaube, um 9.30 Uhr oder so bin ich schon wieder aufgewacht. Ja. Und dementsprechend schleppe ich das jetzt quasi 3 Tage so ein bisschen mit, weil dann war ja hier wieder EM-Finale, das ging ja auch bis 0.30 Uhr, ich habe mit Kumpels geschaut, bis ich heimgefahren bin, stand dann im Stau in Nürnberg, ich muss ja über den Hauptbahnhof fahren, da war dann Corso, genau, der Italiener, just ich Idiot, fahre diese Heimstrecke, natürlich auch anders heimfahren können, aber nein, ich habe nicht so weit gedacht, nehme also diese Heimstrecke, stehe also auch noch um 0.30 Uhr eine halbe Stunde im Stau, ja.
Einfach dabei.
Also sprich, bis ich dann daheim war und dann muss ich natürlich auch alles legen und zetteln. Also war ich auch wieder nicht vor 1:30 oder was weiß ich, 2 vielleicht sogar im Bett. Dementsprechend schleppe ich das seit 3 Tagen so mit mir rum und bin aktuell nicht ganz fit. Also schlaf einfach nicht so gut und nicht so, ne? Nicht so,
aus dem
nicht
Leben
so lang.
Als Chefredakteur.
Ja, aus dem Leben, ja, ja.
Aber sehe ich der richtig? Argentinien-Trikot, was hast du da an? Tatsache.
Jawohl. Hinten, warte, ich drehe mich mal um.
Oder? Nehme ich an.
Oh,
ja,
wer ist da hinten drauf?
Natürlich.
Ja, stark.
Der Flo natürlich.
Ja, ja liebe Hörer, ich sitze hier im Argentinien-Messi-Trikot bei der Aufnahme. Ja. Nils kann das sehen, ihr leider nicht. Dachte mir auch, ich mache eine kleine Überraschung. Ja. Ich habe aber das Trikot jetzt nicht seit 4 Tagen durchgängig an, ne? Muss man dazu sagen. Ich habe es jetzt extra nur angezogen für dich sozusagen.
Frag mal meine Freundin, was die manchmal für Gerüche ertragen muss, wenn ich hier ein Trikot 10 Mal in irgendwie 14 Tagen trage und damit
ja, das ist eine andere
schlafe
Story.
Oder so.
Das ja, ist du mit Story. Deinen Real-Trikots, das ist eine andere Story, das stimmt.
Ich habe nichts anderes. Wobei gerade habe ich eins aus dem Megapark an, mal ein ziviles T-Shirt einfach.
Megapark-T-Shirt, diese Gratis-Dinge.
Diese, genau, schön eine Mass Promille-Kuh. Likör 43
mit Milch. Ich habe tatsächlich auch noch, obwohl ich 10 Jahre wahrscheinlich nicht mehr auf Malle war. Ich glaube 4 Bierkönig bzw. Oberbayern-T-Shirts noch im Schrank.
Dazu.
Und das sind meine Penn-Shirts. Ich penne in denen. Weil die so billig sind und so riesig. Es gab ja nur XL, glaube ich, früher.
Ja.
Aber zum Pennen sind die sind die geil, weil die so luftig sind und locker und ein bisschen legerer. Das sind tatsächlich meine Schlafshirts.
Ja. Kann man schon mal. Oder mal zur Gartenarbeit oder irgendwas halt. Zu schmutzigen Arbeit. Ja, mir geht es soweit auch ganz gut. Ich bin ja da eher erholt, habe jetzt nicht den Copa America Stress gehabt und ja, dann auch die letzten EM-Spiele eher locker verfolgt. Aber sonst ist ja ein bisschen was los mit Nachwuchs und so weiter. Hast du ja, glaube ich, mitbekommen. Die große Nachricht. Nils Kern hat endlich eine PlayStation 5. Und dann ja noch privat ein bisschen was nachwuchsmäßig.
Ja, das war ja, die große Nachricht war die PlayStation 5. Ja, ja, tatsächlich. Ich jage auch eine. Habe ich das erzählt? Ich glaube, on air habe ich es nicht erzählt. Nee. Der Blitz hat eingeschlagen bei uns ums Eck. Überspannungsschaden bei mir in der hier. Alles, was per HDMI an den Fernseher angeschlossen hat, ist kaputt gegangen. Sprich, meine PS4 ist hinüber. Und ich komme an keine PS5. Mm. Das ist tot, also du kennst das ja, du hast ja auch gefühlt halbes 80 Jahr. 80
Versuche.
Ja. Es ist nicht so leicht, eine verflixte PS5 zu kaufen. Ne? Also es ist schon tragisch. Jetzt ist die EM um und man ist PlayStation los. Es ist tragisch. Es ist nicht leicht. Muss ich sagen. Ich
kann es dir nur empfehlen. Ich kann dir vor allem oder euch Zuhörern auch empfehlen, die auch noch eine suchen, der Twitter-Account @ps5bot.de zusammengeschrieben, der droppt halt immer, wenn irgendwo bei Saturn oder Otto oder sonst wem Ikea irgendwie eine PlayStation 5 erhältlich ist, kommt da gleich der Link. Da hatte ich trotzdem auch meine 79 Versuche und ich war sofort in der Sekunde auf der Website und dann ging es trotzdem nicht. Aber einmal dann beim Saturn hat es geklappt.
Und genauso geht es mir auch. Ich habe das auch schon ein paar Mal probiert. Ja. Wirklich Notifications an. Ich bin am Laptop. Das heißt, in der Sekunde, wo die Notification kommen, logge ich mich da ein oder besuche die Saturn-Website ausverkauft. Es ist ja ein absoluter Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn.
Also da musste ich ja wirklich dem widmen, ja, um eine verdammte PlayStation 5 zu kaufen. Deswegen nervt es mich auch und schauen wir mal, ob ich mich vielleicht wieder dem Bücherlesen widme. Im Sommer.
Armer.
Ja, gezwungenermaßen sozusagen, unfreiwillig.
Das ist hart. Ich kann dir nur vorschwimmen, weil Spider-Man Miles Morales ist richtig gut. Jetzt habe ich mir schon Ratchet und Clank gesichert, wird dann auch bald gespielt. Also ja, kann ich dich noch ein bisschen neidisch machen demnächst. Mal gucken. was hatten wir denn noch so? Wir haben ein paar neue Patreons, wobei ich gar nicht weiß, ob wir den Raul Fasler, dem Philipp Haring oder dem auch den Tim Zurkinden schon mal erwähnt haben vielleicht. Da positive Nachricht für dich, Alex. Alle drei Barca-Fans.
Jawohl.
Und wir hatten ja, jawohl. Und in unserer, Sonderfolge der letzten hatten wir schon mal diesen Zwischenstand erwähnt und da steht es jetzt nur noch aus Real Madrid-Sicht 37-33. Also da gab es jetzt noch einen kleinen Schwung Barca-Fans. Jetzt
wird's doch langsam. Blaugrana holt auf, sozusagen.
Ja. Team Alex wächst und wächst. Der Tim hat auch gleich uns eine Frage dagelassen oder mehrere. Da gibt's ein bisschen Input auch später noch vom Leo Kandolf. Also da kommen wir so nach und nach drauf. Wo fangen wir denn an? Einfach generell erstmal
EM. Apropos Patreons hier. Bitte. Die Sache, in der letzten Folge haben wir es ja gesagt, dass wir jetzt eine Tour Tassen haben, sowohl die rote als auch die weiße, ausreichend vorrätig ist. Endlich, es hat ja lange, lange, lange gedauert. Aber wir haben jetzt jeweils, ich glaube 30 sind es, ne? Jeweils 30 Stück auf Lager. Die Patreons bekommen also jetzt in den nächsten Tagen ihre Tassen, wurden ja schon angeschrieben, aber für all diejenigen, die auch eine wollen, noch keine haben, noch kein Patreon sind, Patreon werden, da könnt ihr Tassen abstauben oder schreibt uns einfach eine Mail für diejenigen, die sagen, hey, Patreon, da habe ich keinen Bock drauf hier, euch beiden Nasenbären da zu supporten, aber eine Tasse hätte ich trotzdem gerne. Schreibt uns eine Mail, die findet ihr in den Shownotes.
Ist tikitakapod zusammengeschrieben @gmail.com und genau, viele jetzt ältere Patrons, die sich so im Frühjahr angemeldet haben, die haben da noch eine Nachricht zwecks ihrer Adresse. Manche haben es mir schon geschrieben, da habe ich jetzt schon um die 30 Adressen und dann geht das bald alles gesammelt auf die Reise, irgendwie 50 Päckchen, dann haben wir schon wieder fast keine Tassen mehr. Also behalt euch. Ja, so viel dazu. Dann Europameisterschaft. Ich glaube, ein paar Leute haben mitbekommen, da war ein schickes Turnier. Das Turnier mit den, wenig überraschend, meisten Toren. 142, logisch, Treffer waren das. Das sind die meisten, weil es ja auch mit die meisten Spiele waren, jetzt mit 24 Teams. Aber der Schnitt ist auch der höchste gewesen. 2,78 Tore pro Treffer wurde jetzt übertroffen. Der Rekord bisher war von 2000. Damals waren 2,74 Treffer. Also da Rekord EM, 16 Elfmeter, 9 wurden verwandelt, 7 nicht, das ist auch schon dünne. Weißt du noch, wie viele Freistöße verwandelt wurden?
Einer.
Genau.
Ein einziger bei der EM und ich glaube 2 bei der Copa, beide von Messi, wenn ich mich nicht täusche.
Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht.
Ich meine schon. Ja. Also ich glaube, Messi allein hat mehr Freistöße bei der Copa versenkt, die ja viel kürzer ist auch, als alle bei der EM zusammen, weil ja nur wer war es? Damsgaard, ne? Gegen England, dieser Traumfreistoß, wunderschönes Ding. Messi-mäßig quasi sozusagen, wenn man so möchte. Mhm. Aber ja, also da War ein bisschen dünn bei der EM, ne? Die Freistoßkünstler haben sich nicht so hervorgetan.
Ich erinnere mich da nur an die von Sané, von Kroos, die so ein bisschen lieblos einfach irgendwo irgendwie nicht so ganz zum Ziel geführt haben. Aber ja, was haben wir denn generell, können wir so über die EM sagen? Bleiben natürlich extreme Erinnerungen, sage ich mal, an sowohl Traumtore von dem Patrick Schick oder wie Spanien das eine 3-1-Führung gegen Kroatien fast noch aus der Hand gibt, Verlängerung 3-3. Frankreich führt 3-1 gegen die Schweiz, die kommen nochmal zurück, sensationell, aber natürlich auch negative Bilder mit Christian Eriksen oder was auch in London passiert ist am Finaltag alles. Da schlechte Bilder von rumfliegenden Flaschen und Fans, die einfach Barrikaden stürmen und das Stadion überfüllen und dann Familien, die dann keinen Bock mehr haben mit weinenden Kindern, weil einfach ja, ihre Plätze vergeben sind. Also ja, war ein verrücktes Turnier.
Ja, ich glaube, mir bleibt der Montag in Erinnerung, dieser verrückte 3-3-3-3 Montag, ne? Also nach 90 Minuten die beiden Spiele, ja. 3-3 und in Spanien dieses 5-3 nach Verlängerung, das war genau. Der herausragendste Tag bei dieser EM, der, glaube ich, auch vielen in Erinnerung bleibt. Und natürlich das andere bleibende Erlebnis, leider das Negativerlebnis von Eriksen. Mhm. Natürlich, und ich würde sagen, so dieser Sieg von Dänemark gegen Russland im letzten Gruppenspiel, das hat, würde ich auch sagen, war so ein Moment, ein besonderer, auf den man dann zurückblickt, denn endlich volles Stadion, dieses Feeling, das in Kopenhagen dann war, wie die Dänen angetrieben waren, natürlich auch aufgrund dieser Eriksen-Sache, dann mussten sie gewinnen gegen Russland, um weiterzukommen, und dann ein überragendes 4-1, das ganze Stadion bebt und lebt. Ja. Das hat sich endlich wieder wie echter Fußball angefühlt, ne? Volles Stadion, Zuschauer, Emotionen, schwappt auf die Mannschaft über, die wächst über sich hinaus, auch natürlich emotionalisiert durch diesen tragischen Eriksen-Fall. Also das war auch, finde ich, ein ganz, ganz großer, wenn nicht der größte Moment dieser EM. Und so meine so drei Dinge, die ich so mitnehme, bleibenden Eindruck hinterlassen haben, ja.
Bleibenden Eindruck hinterlassen haben auch die Eigentorschützen. Ihr wisst es, 11 Eigentore ist natürlich auch ein Rekord. Und damit ist, wenn man jetzt sagen würde, Eigentore ist eine eigene Liga, dann sind die auf Platz 4 und auf Platz 5 kommt erst La Liga. Was schätzt du, wie viele von den 142 Toren minus die 11 Eigentore, wie viele bleiben dann noch für La Liga?
Ja, viele waren es tatsächlich nicht. Ich glaube, fiel nicht das erste La Liga-Tor im Achtelfinale oder irgendwie sowas?
Das weiß ich jetzt nicht, aber es sind nur mickrige 8.
8,
ja. Da sind dann Bundesliga, Premier League und so weiter natürlich weiter davor.
Ja, also es war, die La Liga hat sich nicht so gesehen mit Ruhm bekleckert, ne? Die Spieler La Ligas irgendwie.
Nicht ganz, aber vielleicht hat dann einfach auch... Ich könnte nicht mal sagen, wer da groß gefehlt hat. Also Aspas hat vielleicht gefehlt, aber wenn Moreno die Dinger nicht macht, dann sind wir eigentlich, oder wollen wir erst noch Team des Turnier ein bisschen quatschen, bevor wir zu Spanien übergehen?
Wir haben ja hast jetzt du schon, eins parat? Ich habe ja meins schon.
Erstmal das Offizielle haben wir ja.
Donnarumma
im Tor, da hast du ja, glaube ich, schon wen anders. Dann Walker, Maguire, Bonucci, Spinazzola, Pedri, der einzige La Liga-Akteur, Heuberg, Jorginho und vorne Chiesa, Lukaku, Sterling. Ist natürlich super schwierig, wenn, wie viele Spieler wurden eingesetzt, 300, 400, da eine Elf rauszufinden. Also man könnte auch über einen Chiellini, einen Kehr, einen Pogba reden. Verratti, auch geiles Turnier gespielt. Patrick Schick, Ronaldo eben mit 5 Treffern beteiligt. Aber du hättest nochmal andere
aufgestellt. Ja, ich hab mein Team auf der Tournament ja gepostet, kurz vor der Aufnahme, getweetet. Ich habe schon mal Pickford im Tor. Für mich, das ist natürlich schwer. Ich finde, da kannst du auch Donnarumma oder Schmeichel nehmen. Ich fand alle drei herausragend. Ja. Aber ich habe Pickford, hat die meisten zu Nulls gehabt, hat auch, ja, übers Turnier gesehen, hervorragend gehalten. Ich glaube auch die meisten Saves hatte Schmeichel, weil er einfach mehr zu tun hatte. Aber ja, ich finde, da kannst du alle drei nehmen, aber Pickford hat mich wirklich beeindruckt. Dieser Elfmeter-Save gegen Jorginho war ja auch ziemlich nice. hinten raus, auch wenn es dann nicht gereicht hat. Also für mich im Tor Pickford. Außenverteidiger, Linksverteidiger hast du viele, ne, die du dann nehmen kannst. Spinazzola, Shaw, Mele, für mich alle drei herausragend. Ja. Deswegen, ich habe Shaw genommen. Weil Alba
gäbe es ja auch noch.
Alba war ja auch nicht wirklich schlecht, aber tatsächlich ja mein vierter Außenverteidiger nur sozusagen. Ja, ich habe dann Shaw genommen und Mele auf rechts. Ja. Innenverteidiger musste ich die beiden Italiener nehmen. Bonucci, Chiellini, die haben hat mich schon beeindruckt. Das Foto war geil, ne? Im Bett mit dem Pokal. Im Bett
mit dem Pokal.
So ein ikonisches Foto, schon, ja. Schon geil, ne? Also wir bewachen den heute Nacht auch so ein bisschen. Die Message mitgeteilt, hat mir schon gut gefallen. Ich glaube, das hat mich wahrscheinlich beeinflusst bei meiner Wahl, meiner Innenverteidiger.
McGuire war schon auch ziemlich geil.
War schon gut, aber
die als Duo einfach
perfekt. Genau, auch irgendwo ikonisch. Und McGuire, ganz ehrlich, so als Einzelspieler hat er nicht herausragend gespielt, sondern bei England war es ja eher so der Verbund. Die waren ja alle generell sehr, sehr defensiv oft eingestellt und durch diese Doppelsechs haben sie da einfach wenig zugelassen. Also es war ja weniger, dass er herausragend war, sondern mehr so der Verbund England gegen den Ball an sich, fand ich. Da hättest du also auch Stones nehmen können. Und deswegen, fand ich Bonucci Chiellini als Einzelspieler besser. Chiellini, was er da teilweise für Monstergrätschen in letzter Sekunde auspackt, da ist er ein bisschen bekannt dafür. Das auch der Emotional Leader, ne, der Italiener. Von daher, ja, Chiellini, Bonucci ist meine Abwehrachse sozusagen.
Im Mittelfeld hätte ich dann eher so Pogba reingestellt, den hast du auch mit Petri und Verratti. Die UEFA hat aber Petri zusammen mit Højbjerg und Jorginho.
Ich fand Pogba herausragend. Ja. Der Nachteil für ihn ist, dass er so früh raus ist, schon im Achtelfinale. Ich glaube, wenn er nur ins Viertelfinale gekommen wäre, also die Franzosen, wäre ja schon dabei, aber die vier Spiele von ihm, die waren ja herausragend.
Ja.
Also ich fand den gegen Deutschland, dieser eine, was Außenriss passt oder so, ne, durch die Schnittstelle und Traumtor auch geschossen gegen die Schweiz. Also ich fand Pogba wirklich brutal gut. Natürlich nur vier Spiele, aber für mich hat er überzeugt. Pedri, Entdeckung der DEM, ich glaube, da sind wir uns einig, den jungen Spieler des Turniers Award hat er ja auch bekommen. Völlig zu Recht auch natürlich. Und auch wenn bei ihm natürlich die Stats nicht so überragend sind, also Vorlagen, Tore, hält er sich ja, wie man ihn kennt, zurück. Aber ich glaube, 92% Passquote, brutal. Mhm. Im Spiel gegen Italien hat er nur einen Fehlpass gespielt in 120 Minuten.
66 von 65 kam an.
Ja, absoluter Wahnsinn. Und wie abgeklärt er ist, ne? Wie die Ballbehandlung, diese Ruhe, diese Abgezocktheit, diese Leichtigkeit, Lockerheit. Also wirklich ein herausragender junger Mann, muss man echt sagen. Und für mich absolut verdient im Team der Euros.
Absolut. Die UEFA hat noch ein paar mehr Statistiken veröffentlicht. So bei den Statistiken wichtige Pässe, die zu Torchancen geführt haben, ist er auf Platz 1 mit 31 Stück. Sololäufe ins letzte Drittel ist er auch auf Platz 1 mit 27 Stück. Also das war ein sensationelles Turnier von ihm, wie er eben auch schon geistig so war. Das nach auch einer langen Saison, wo er auch schon viele Kilometer in den Beinen hatte, da ist er jetzt auch auf Platz 3 mit 76 Kilometern. Nur jetzt Philips und Jorginho, die Finalteilnehmer, hatten eben ein Spiel mehr, haben noch mehr. Sensationell. Und wir hatten ja noch vor dem, in unserer EM-Vorschau überlegt, wer könnte so der junge Spieler des Turniers werden. Aber da haben wir eben Luis Enrique noch nicht zugetraut, dass er Petri so häufig einsetzt. Also der Name ist gefallen, aber irgendwie haben wir da gedacht, dass da eher Rodri, Llorente, gesetzte neben Busquets und dass da Petri gar nicht so zum Zuge kommen würde, aber ja, ist dann alle, was waren es, 5 oder 6 Spiele von Beginn an gespielt, also.
Ja, jedes Spiel von Beginn an und auch jedes Spiel über die volle Distanz mit einer Ausnahme, ich glaube eine Minute vorher wurde gegen die Schweiz, meine ich, ausgewechselt, also eine Minute vom Elfmeterschießen, ansonsten auch alle Minuten absolviert, das ist auch eine Überraschung, ne? Dass er schon gesetzt, er hatte glaube ich ja nur 4 oder 3 Länderspiele vor der EM, dass er dann also direkt gesetzt ist, Stammspieler von Anfang an in jedem Spiel, das war schon überraschend für mich, das habe ich so einfach nicht kommen sehen, vor allem nicht in der Häufigkeit, klar, dass er mal ein Spiel vielleicht beginnt und dann sitzt er vielleicht raus und dann wird er mal eingewechselt, das schon, aber dass er jedes Spiel also komplett gesetzt war und der Schlüsselspieler schlechthin, kann man ja fast schon sagen. Der Spanier so ein bisschen natürlich Koke auch super wichtig für Luis Enrique und Busquets auch wenn Busquets ja die 2 Spiele mit Covid verpasst hat. Aber das Mittelfeld war dann absolut gesetzt und dass Pedri so unangefochten war, hat mich dann schon überrascht. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern. Wen hatte ich als Jugend oder was ist Jugendspieler, so Nachwuchstalent auf dem Zettel? Ich habe keine Ahnung. Wir
hatten auch über Bellingham geredet, aber da war auch klar, dass der gar nicht so häufig spielen würde. Also, warte, wenn ich jetzt hier meine Liste öffne.
Meine Erinnerung lässt mich mal wieder im Stich. Ja. Aber war auch ein langes Turnier. Also.
Überraschung. Ja, Felix haben wir genannt. Saka hat man auch mal genannt. Der ist ja auch erst 19 Jährchen. Und dann Phil Foden, da hatten wir uns so ein bisschen drauf geeinigt.
Führst du Buch, was wir da besprechen?
Nee, das sind halt noch die Notizen von dieser einen Folge von uns. Das war, ja. Da, auf Phil Foden hatten wir uns ein bisschen geeinigt, aber der war ja dann auch nicht
unbedingt. Ja, und vor allem der hat begonnen als vermeintlicher Stammspieler und hat dann hinten raus kaum noch gespielt, ne?
Genau.
Von daher, das ist einfach schwer zu prognostizieren. So junge Talente, wie sind die gesetzt? Ja. Also, dass Luis Enrique so auf Pedri gesetzt hat, ja, absolut verdient, hat sich ausgezahlt, aber war nicht unbedingt so vorherzusehen. Also auch schon durchaus überraschend, aber ja, umso krasser, ne, welche Entwicklung der junge Mann genommen hat in seiner nach wie vor ersten Saison auf dem Niveau. Ne?
Also vor einem Jahr noch zweite Liga gespielt, das ist einfach Wahnsinn.
Und wenn er jetzt noch ein bisschen an der Torgefährlichkeit arbeitet, bisschen mehr. Wobei, ich meine, es passt ja, dass er so torungefährlich ist, weil damit tritt er in die Fußstapfen von Iniesta und Xavi, die, ja, weiß ich nicht, weniger Tore haben als irgend so ein Innenverteidiger von Levante und Huesca. Ich übertreibe es jetzt ein bisschen.
Ja, ja.
Also da passt ja irgendwie, ne, zu diesem zentralen kreativen Mittelfeldspieler des FC Barcelona, der sich nicht dafür interessiert, überhaupt Tore zu schießen. Ja. Das ist ihm einfach wurscht, aber der halt trotzdem Dreh- und Angelpunkt ist. Ne?
Ja. Der dann auch gerne seine Teamkollegen bedient und einfach sich da in den Dienst der Mannschaft stellt, und das sah auch im Zusammenspiel mit Busquets schon ziemlich gut aus. Dann hast du noch auf der linken Seite einen Alba gehabt, also da gab es schon viele Kombinationen, wo man sehen konnte, die verstehen sich blind und so weiter. Ich würde gleich mal noch eine Frage einwerfen vom Leo Kandolf. Du hattest vorhin ja gesagt, Busquets, die ersten beiden Spiele gefehlt, dann wichtig, dass er zurückkam, wurde ja auch gleich zweimal zum Star des Spielers ausgewählt, glaube ich, diese Auszeichnung. Aber Leo Kandolf fragt, oder seine These ist, Koke wäre der bessere Kapitän gewesen. Hat geschrieben, es wäre zwar wahrscheinlich unerheblich für den Ausgang des Turniers gewesen, aber mich würde eure Meinung dazu interessieren, weil ich der Meinung bin, Atletico hat mit Koke einen der besten Führungsspieler, also Kapitäne in La Liga, speziell jetzt nach dem Ramos-Abgang.
Ja, so ein bisschen die Atleti-Brille dabei, ne? Weil ob jetzt der eine ein besserer Kapitän ist oder der andere ist, egal von wem, von uns schwer einzuschätzen. Wir sind ja nicht bei der Mannschaft dabei, ne? Wir sind nicht in der Kabine. Wir kennen das Innenleben nicht. Wir kennen die Hierarchie nicht in dieser Mannschaft generell. All das soll übrigens herausragend gewesen sein, haben alle Beteiligten gesagt, alle Interviews, die ich so mitbekommen habe. Die haben da alle den Team-Spirit der spanischen Nationalmannschaft gelobt, die ganzen Spieler. Und auch das war ein Grund, warum sie so weit gekommen sind und auch positiv überrascht haben. Denn ich glaube, keiner von uns hätte gedacht, dass sie... Also Halbfinale, klar, konnte man ihnen schon zutrauen, je nach Turnierbaum. Aber grundsätzlich haben sie schon, fand ich, die Erwartungen übertroffen, weil die Mannschaft eben so jung ist und so unerfahren und so, ne, grün hinter den Ohren und auch noch nicht eingespielt war, Corona-Situation. Von daher würde ich nicht sagen, dass man da sagen kann, ja, der falsche Kapitän oder es hätte ein anderer sein sollen. Ich fand, die Mannschaft hat toll als Mannschaft agiert, haben wirklich als Einheit, sind da aufgetreten bei der EM, und da hat ja immer ein Kapitän auch einigen Anteil daran, ne? Dass wenn das Innenleben stimmt einer Mannschaft, wenn die zusammenwächst als Gruppe,
Ja, deswegen sage ich auch immer, so schmerzlich so ein Abgang von Sergio Ramos ist, sowohl bei Spanien als auch bei Real Madrid. Danach kann aber auch was Neues entstehen, und Ramos ist eben auch einer, der sehr viel auf sich zieht und dann sehr viel zu bestimmen hat in der Mannschaft, aber so entsteht dann eben eine neue Hierarchie, und Busquets hat das in dem Fall dann gut gelöst. Also ist mir jetzt aber auch nicht so extrem positiv aufgefallen, dass er da irgendwie besonders vorangegangen ist mit Körpersprache. Es war eine Einheit, es war ein Team, die hatten viele Probleme, so gesehen hat Spanien ja innerhalb von 90 Minuten auch gar nicht so viele Spiele gewonnen, ging ja mit einem 0-0 gegen Schweden los, 1-1 gegen Polen, dann gab es diese Ausnahme gegen die Slowakei, das 5-0. Also es gab auch die Probleme wieder im Thema Chancenverwertung, dass einfach, sobald es zum Abschluss geht, irgendwie dann Morata, Moreno, auch natürlich Dani Olmo, der Spieler ist mit den meisten Abschlüssen ohne Torerfolg bei der EM, dass da dann die Nerven versagt haben. Aber bis zum Strafraum sah das gut aus. Und da hatte auch natürlich ein Koke seinen Anteil. Also eben habe ich gesagt, Pedri war der Spieler mit den meisten wichtigen Pässen. Auf Platz 2 folgen dann Koke und Jordi Alba mit jeweils 19. Also da auch der Topwert bei der EM. Das ist stark. Aber ja, wir haben uns ja immer mal gesagt, vielleicht könnte jetzt mal rotiert werden, mal einen Llorente reinführen, Koke, weil jetzt Koke war jetzt aus Torbeteiligungssicht auch nicht so groß. Er hatte diese eine Ecke vorbereitet, die zum Jordi Alba-Schuss und dann das Eigentor geführt haben, aber auch die Ecke war ja eher abgefälscht und eher schwach, also
Koke hat ein gutes Spiel. Eine Monsterchance hat er vergeben, ne? Gegen was? Gegen Kroatien? Ich meine. wo er allein vom Torwart war und er ziemlich schwach abgeschlossen hat. Das war so sein Offensiv, sein Highlight, würde ich fast sagen, aus meiner Erinnerung zumindest. Ja. Also auch da kann Kucke wahrscheinlich ein bisschen am Abschluss fallen. Ich sag mal so, wenn er den macht, könnte man vielleicht im Nachhinein sogar sagen, Kucke vielleicht Anwärter für Mannschaft des Turniers, weil im Endeffekt bei Mittelfeldspielern, wo viele auf Augenhöhe sind oder viele keiner so wirklich heraussticht, und dann schießt du schon mal ein wichtiges Tor, bist du gleich, ne? Bist du gleich in Contention, sag ich mal. Also gutes Turnier von Kocke im Nachhinein, muss man sagen. Klar, du hättest ihn als Kapitän auch nehmen können. Wir hätten ihn zwar wahrscheinlich das ein oder andere Mal draußen gelassen. Wir sind kleine Llorente-Fans, aber unterm Strich muss man schon sagen, hat er auch ein sehr, sehr gutes, solides Turnier gespielt. Also kann man keine negativen Worte finden, denke ich.
Und dann eben auch nochmal Respekt generell für die spanische Nationalmannschaft. Ich hatte ja auch gesagt, maximal Viertelfinale ist drin. Es hat er gesagt, es wird eher so ein Übergangsturnier sein. Du hast viele Baustellen in der Mannschaft, viele junge Spieler, die vielleicht noch nicht so zusammen funktionieren. Viele Offensivprobleme, auch in den Wochen und Monaten davor hat Spanien immer mal gar nicht getroffen. Oder wenn sie getroffen haben, dann auf einmal alles rausgehauen, wie beim 6-0 gegen Deutschland. Aber einfach da auch viele Probleme gehabt. Es hat sich gezeigt, trotzdem als Mannschaft da geliefert und dann auch irgendwie, gegen die Kroaten wieder gewackelt, trotzdem zurückgekommen, auch gegen die Schweiz dann am Ende die Nerven behalten. Nur gegen Italien sollte es nicht sein und gegen den, ich glaube, all-around zusammenfassend verdienten Sieger dieser Europameisterschaft im Halbfinale auszuscheiden. Das ist keine Schande für so eine junge Mannschaft, die ja auch nur ein Testspiel hatte, also mit Corona-Alarm, konnte gar nicht richtig testen, also da Chapeau Luis Enrique Martinez.
Ja, eine Mini-Mini-Mini-Kritik habe ich im Nachhinein. Das ist jetzt alles andere als turnierentscheidend, aber er hat ja Adama Traoré mitgenommen. Ich glaube, der hat keine Sekunde gespielt.
Auch gar nicht?
Nee, keine Sekunde meine ich, dass er gespielt hätte. Kannst du ja kurz nachgucken. Mein Punkt ist aber tatsächlich, wenn du so einen mitnimmst, der ja eh schon in deine Mannschaft nicht passt, denn er ist ja alles andere als gut im Ballbesitz. Das ist ja ein typischer Außenläufer, der halt rennt und dann die Bälle reinballert, also die Flanken reinbolzt.
13 also, Minuten gegen die Slowakei.
Doch, hat er doch 13. Okay, dann habe ich das nicht mitbekommen. Ja. Auf jeden Fall, so ein Little Impact und du hattest ja schon viele Spiele, in denen Spanien große Probleme hatte, Tore zu schießen oder wo sie hinten lagen oder wo sie ein Tor gebraucht haben, weil es unentschieden stand. Wo du dir denkst, wenn sie jetzt noch einen auf der Bank hätten, ne, der Torgefahr ausstrahlt, dann haben Moreno und Morata viel verballert etc. Also du hättest schon einen Flügelstürmer mehr oder Offensivspieler, Angreifer mehr gebraucht, der Erfahrung hat etc. Torgefahr. Du hast aber Adama Traoré mitgenommen, der aber irrelevant war, weil du hast ihn nie eingesetzt. Ja. Warum nicht Iago Aspas? Das ist so im Nachhinein mein Vorwurf an Luis Enrique. Ja. Wir hatten es ja schon vor der EM. Ich hätte ihn auf jeden Fall mitgenommen und im Nachhinein bin ich noch mehr der Meinung, dass das ein Fehler war oder ein Fehlerchen von mir aus. Vielleicht nicht turnierentscheidend, vielleicht aber doch, ganz ehrlich. Denn Aspas ist ja auch Elfmeterschütze bei Celta, also sprich, du könntest auch sagen, im Nachhinein hätte ich ihn gegen Italien im Elfmeterschießen auch ganz gut gebrauchen können. Und ja, ich finde, er hätte wirklich gut reingepasst in diese Mannschaft, die eben ja offensiv große Probleme hatte, weil auch Moreno immer mal gespielt, dann mal gut, dann mal schlecht, Dinge verballert, fühlt sich auf dem rechten Flügel, wo er sehr häufig gespielt hat, auch nicht wohl. Wenn er zieht er in die Mitte, ist er eher so ein Halbstürmer, ne? So ein zweiter Stürmer. Dann setzt du ihn auf rechts ein. Ja. Also du hättest Aspas, finde ich, mitnehmen müssen im Nachhinein und einfach für Adama Traoré, den du ja eh nicht gebraucht hast. Also das war so ein bisschen kleiner, finde ich, eine Fehleinschätzung von Luis Enrique im Nachhinein. Ja, ob es jetzt turnierentscheidend war, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall, finde ich, hätte das schon einen Unterschied ausmachen können.
Ja, ist ein guter Punkt, dass dann am Ende eben Morata und Olmo die Nerven versagen beim Elfmeterschießen. Das passiert, aber eben davor auch schon viele, viele Top-Chancen von den beiden genannten plus Moreno vergeben. Da hätte einer mit noch ein bisschen Erfahrung, der vielleicht auch die Mannschaft noch ein bisschen besser kennt als so ein Traoré oder auch, Olmo ist jetzt auch schon eine Weile dabei. Ah, schwieriges Thema, aber eben Halbfinale passt und ich glaube auch, um jetzt aufs Finale zu schauen, der Sieger passt auch, weil Italien hat ja jetzt mit der Qualifikation und jetzt dem Turnier alles gewonnen, außer natürlich die 120 Minuten im Finale, die dann unentschieden endeten, also da die längste erfolgreiche Serie. Belgien hatte auch so eine erfolgreiche lange Serie, 14 Spiele oder Siege in Folge, die hat dann Italien beendet, die stehen jetzt bei 15, also das ist so gesehen auch ein kleiner Rekord da. und aufs Turnier betrachtet, ja, den attraktivsten, den mutigsten, riskantesten Fußball gespielt, oder?
Ja, Ausnahme natürlich dieses Spanien-Spiel, ne? Da waren die Spanier für mich klar besser. Hm. Und da hast du auch gesehen, wie nah dran Spanien im Endeffekt doch am Turniersieg war. Wenn du gegen den späteren Sieger ins Elfmeterschießen gehst und du bist über 120 Minuten oder sagen wir über 80 der 120 Minuten für mich die bessere Mannschaft, die klar bessere Mannschaft, und du hast es auch verdient gehabt, da kann man schon sagen, Spanien war so nah dran, denn ganz ehrlich, im Finale hätte ich die Spanier so gern gegen diese Engländer gesehen. Mhm. Mit viel fluiderem Fußball, mit besserem Ballbesitz, mit schnellerem Ballstaffetten etc. hätten diese Engländer, glaube ich, noch mehr Probleme gehabt, die ja schon enorme Probleme hatten gegen die Italiener. Und vor allem in der ersten Halbzeit hat Italien ja viel zu langsam gespielt. Nach dem Rückstand, ne, hat ja England nur gemauert und abgewartet. Mhm. Und da fiel Italien sehr wenig ein, da hätte ich so gern die Spanier gesehen, die es einfach gewohnt sind, ihre 80% Ballbesitz zu haben und die einfach, ne,
und da 20 einfach Dinger verballern, ja.
Ja, 20, okay, aber die trotzdem wissen, wie man gegen so eine Mannschaft spielt. Ja. Und die, ich glaube, da hätten die Engländer noch mehr gelitten, wenn die da irgendwie gefühlt 15 Minuten am Stück den Ball kaum berühren. Also das hätte ich gern gesehen, und im Nachhinein musste ich wirklich beim Finale gucken, immer wieder dran denken, wie nah Spanien wirklich im Nachhinein wahrscheinlich am Sieg der Euro nah dran war. Ja. Also näher dran, als sich das vielleicht jeder vorstellen hätte können vorab. Ne? Also da haben echt nur zwei Elfmeter oder ein Elfmeter gefehlt, und du hättest vielleicht das Ding gewinnen können. Muss man echt sagen im Nachhinein.
Einmal unachtsam gegen Chiesa, der dann einfach im Spiel drin bleibt, schnell abschließt, das Tor macht. Dann kommst du noch zum Ausgleich, Morata, hast vielleicht auch diesen moralischen Schub, so, oh, jetzt drehen wir das auch komplett, aber nee, sollte dann einfach nicht sein. Tja, Europameisterschaft. Du noch was zum Turnier?
Ich blick mal kurz voraus, ganz mini Vorausblick. Ich glaube, den Spaniern tut das wirklich gut, diese Erfahrung bei der Euro. Die WM in Katar ist ja schon in, was sind es, 10 Monaten? Also November, Dezember 2022? So, das ist schon...
Ja, 15 eher, ja.
Das ist schon, 15, nicht 10, ja. geht nicht auf. Ich glaube, das ist schon, also die Mannschaft ist zusammengewachsen, und diese Erfahrung dieser jungen Mannschaft, die mir jetzt mitgenommen hat, die kannst du, finde ich, sehr, sehr gut mit nach Katar nehmen, weil Katar eben so, also nicht weit weg ist. Und ich bin gespannt. Also ich könnte mir vorstellen, dass Spanien jetzt wirklich zu einem der Favoriten geworden ist, wenn man sieht, was sie bei dieser EM schon leisten konnten mit so einer nicht eingespielten Mannschaft. Hm. Luis Enrique als mehr oder weniger neuem Trainer, wenn du so möchtest, ne? Der ja auch erstmal reinkommen musste etc. und einen Bezug zur Mannschaft herstellen musste. Ich glaube, die Mannschaft vertraut ihm jetzt blind. Also für mich ist Spanien jetzt wirklich durch diesen Auftritt einer der Favoriten auf den WM-Titel. Ich glaube, das kann man schon sagen. Mit mehr Erfahrung, mit vielleicht dem einen Mittelstürmer, der das ein oder andere wichtige Tor mehr erzielt. Ob es da jetzt bis November 2022 eine aufzutreiben ist, muss man abwarten. Weiß ich nicht, ob man sich den schnitzen kann. Aber ansonsten, also ich glaube, das ist schon positiv für die Spanier, und ich bin da guter Dinge, was die WM betrifft.
Aber Arbeit gibt es natürlich noch, auch Innenverteidiger-Duo Laporte-Garcia sind die jetzt gesetzt, oder kommt da doch noch Pau Torres rein, so ein Cesar Azpilicueta hatte jetzt ein großes Turnier, vielleicht wird dann der altersbedingt auch eher ja wieder zurückstecken, Jordi Alba, wie lange macht der noch, also ja, die Mannschaft hat eine Zukunft, aber es wird schon trotzdem noch einiges zu tun geben, aber blicke ich schon auch eher optimistisch nach vorne, weil Dani Olmo gezeigt hat, in ihm steckt was, mal gucken, ob der vielleicht nicht doch zu einem großen, einem noch größeren Club wechselt, wie es für Ferran Torres bei City weitergeht, also Zukunft ist da auf jeden Fall, jetzt auch mit Llorente, wenn der mehr eingesetzt wird, also ja, why not? Okay, no. Und dann eben noch gab es einen großen Erfolg im Maracanã. Was waren es? 7 Jahre, nachdem Argentinien dort das große Finale gegen Deutschland verloren hat, durften sie doch noch im Maracanã jubeln. Wir sind jetzt, liebe Leute, bei der Copa America. Und ich muss sagen, selbst ich als Real Madrid-Fan und da auch dann eher Team Ronaldo, muss sagen, mich hat es dann auch für Messi ein bisschen gefreut. Und die Bilder danach, Abpfiff, alle gehen zu ihm oder rennen zu ihm und jubeln mit ihm. Ja, es wurde dann einfach mal Zeit, auch ein Titel für ihn mit der Nationalmannschaft. Ronaldo hat ja 2 und das war auch schön, hat mich natürlich besonders gefreut, aber Messi hat jetzt kein gutes Finale gespielt, dafür war das Turnier herausragend und im Endeffekt Argentinien da. Ja, schön, dass es was nach 1993, der erste große Titel, dann auch noch beim Titelverteidiger, da auch nochmal große Geschichte, auch wenn Messi im Finale vielleicht nicht viel für konnte.
Ronaldo nur einen Titel, ne? Mit
Portugal. Ja, mit Nations League, wenn man das noch.
Ach so,
Europameisterschaft plus Nations League.
Ach, du hast die Nations League, die vergisst jeder. Ich hab da auch nicht dran gedacht. Ich habe auch ein Bild gesehen von ESPN, die natürlich auch gegenübergestellt haben, Ronaldo mit seinem EM-Pokal und Messi mit der Copa. Und da dachte ich auch, ja okay, jetzt steht es 1-1. Und jetzt sagst du 2-1, hä? Die Nations League, die vergisst man. Aber ganz ehrlich, das ist auch ein bisschen ein Quatschtitel. Ja. Ne? Aber ich will ja keine Leistung schmälern, sondern nur, ich hatte nur nicht dran gedacht.
Ja.
Um zu Messi zurückzukommen, Turnier war grandios. Ich habe eine Statistik gelesen, hier meiste Pässe, meiste Dribblings, meiste Assists, meiste Tore etc. von der EM, überall ein anderer Spieler.
Ja.
Und bei der Copa war überall Messi die Nummer 1. Also die meisten Assists, 5 Stück, die meisten Tore hat er 4 und dann natürlich Dribblings, Pässe, tödliche Pässe, weiß der Geier, was dann noch für also absoluter Wahnsinn, müsst ihr selber nachgucken, diese Stats. Messi dominiert wirklich jeden Parameter dieser Copa. Das ist schon krass. Natürlich, Copa ein bisschen, sind weniger Spiele, muss man auch mit einrechnen. Also der Sample Size ist ja nicht der gleiche, weniger Mannschaften natürlich, aber trotzdem einfach grandios, wenn man so das gegenüberstellt. Das zeigt dann schon auch in Zahlen nochmal, wie brutal stark Messi in diesem Turnier war. Ja, minus Finale, da hat er kein gutes Spiel gemacht, aber da ging es auch eher darum, irgendwie nach dem 1-0, also so ein bisschen fast schon England-mäßig, dieses 1-0 über die Zeit zu bringen oder irgendwie, ne? Kämpfen, rackern, beißen, alles reinhauen und eben nicht spielerisch Messi, Barca-mäßig da jetzt plötzlich für Offensivwirbel zu sorgen. Also das hat man ja dann gar nicht gesehen. Aber ja.
Dann hatte Richarlison ja auch noch diese 2 Chancen, einmal Abseitstor und dann einmal noch vorm Torhüter vor Ederson vergeben. Vorm anderen. Also hätte auch noch anders ausgehen können, aber im Gegensatz zu England konnte Argentinien das über die Zeit bringen. 1-0 da gewonnen, dank Angel Di Maria. Jetzt darf Messi jubeln. Wann darf er denn wieder jubeln? Vielleicht einen neuen Vertrag bejubeln?
Ich dachte, du machst jetzt wieder eine Anspielung auf die WM. Argentinien, Monster-WM, Top-Favorit mit Spanien. Nee, kommt da nichts? Ich dachte, da kommt jetzt so eine These von dir. Nee.
Och.
Ja, ist ja halt schwierig, ne? Logischerweise. Ja. Also WM prognostizieren jetzt 1,5 Jahre vorher. Okay, ist ein bisschen Matsch, gebe ich zu. Bezüglich Vertragsverlängerung, muss man abwarten. Ich glaube, der Kollege geht jetzt erstmal in Urlaub, schön auf die Yacht, irgendwo in Rosario wird er jetzt in der Heimat ein paar Tage verbringen und dann geht es vielleicht...
Als Arbeitsloser.
Ohne Vertrag. Und dann geht es vielleicht nach Ibiza, schön auf irgendeine Yacht oder so. Ich glaube, da machen die Messis ganz gerne Urlaub.
Ja.
Und dann lässt er erstmal Beine und Seele baumeln und dann gucken wir mal, was sich so tut, ne?
Okay. Aber
irgendwann sollte mal eine Unterschrift kommen, ja. Das wäre nicht ganz so schlecht. Denn in 4 Wochen geht La Liga offiziell los, ne? Also heute ist der 13.7. Am 13.8. geht es offiziell los mit dem Freitagabendspiel. Sprich, ja, 3 Wochen Urlaub kann er sich gönnen, aber dann sollte er schon auch spätestens eine Woche vor Beginn sollte er schon irgendwas unterschreiben, ja. Am besten bei dem blau-roten Verein aus Katalonien, ja.
Wenn nicht schlecht. Ist völlig unwirklich, aber aktuell Barca offiziell ohne Messi, es wird schon noch irgendwie passieren, aber es gibt schon noch auch extrem viele Baustellen. Hat auch Tim zur Kinden uns jede Menge Fragen gestellt über das Salary Cap und wie genau es bei Messi und warum die neuen Spieler nicht registrierbar sind. Barca muss einfach noch auch verkaufen, aber um irgendwie Platz in der Gehaltsliste zu bekommen, wie war das beim Salary Cap? Real Madrid hat ein Budget von 473 Millionen, das wurde ja im März geupdatet, Barca 347 Millionen, Atletico nur 217 Millionen, aber Barca eben dank Gehälter, die damals Bartomeu versprochen hat für Dembélé und Coutinho und auch in Umtiti und so weiter, ist das komplett aufgebläht und man hat ja schon vergangenen Saison richtig Tabula Rasa gemacht, Suarez verschenkt, Rakitic abgegeben, Vidal ging, also auch Topverdiener und trotzdem hat man immer noch so Probleme, jetzt einen Messi wieder einzutragen und auch die Neuen dann eintragen zu dürfen, also Depay, Agüero, Eric Garcia, dass die jetzt angeblich noch nicht registriert sind beim Verband. Die können natürlich anstellen, wen sie wollen, aber solange es noch über dieser Salary Cap Liste ist, dürfen sie wohl noch nicht registriert werden. Und da jetzt noch ein Messi reinquetschen, da ist noch viel zu tun, glaube ich, für Laporte, oder?
Da ist für Laporta sehr, sehr viel zu tun. Vor allem natürlich werden sie versuchen, die ungewollten Spieler endlich loszuwerden. Also Coutinho, Umtiti und Pjanic sind da die großen drei, die zu nennen sind, die sehr viel Geld kassieren. Also Coutinho hat ja sogar, ich glaube, mehr als 20 Millionen Salary, also so Gehalt. Und auch die Brutto. Anderen, weiß ich gar nicht, ob Brutto oder Netto. Ich glaube sogar...
Weil Netto wäre es dann die Hälfte, 10 Millionen Netto, das ist vielleicht fast zu wenig. So ein Klaus hat 15 Netto verdient.
Nee, ich glaube tatsächlich, es sind, ich meine gelesen, 23. Das Problem ist, die Spanier schreiben in den Artikeln, also hier Sport, Mundo Deportivo, Marca, wie sie alle heißen, da steht nicht drin, ob es brutto oder netto ist, da steht nur, er verdient 23 Millionen im Jahr. So. Ich glaube, da hat er uns auch in Patreon gefragt, was.
Das war der Tim.
War das der Tim? Ob das brutto oder netto ist, tatsächlich ist das schwer zu sagen, weil die Sport und Mundo Deportivo das da nicht dazu schreibt. Ich persönlich glaube, dass es netto ist, also dass er brutto seine 40 kriegt und netto seine 20 dann. Ich glaube, der Spanier schreibt von Netto-Gehältern, aber kann es nicht verbrieft sagen, weil es einfach nicht angegeben wird von den Gazetten. Also my educated guess ist, er kriegt 23 netto. Das ist brutal. Das wäre einfach.
46 brutto.
Wenn das stimmt, nochmal, es können natürlich auch 23, aber es wäre fast schon zu wenig. Nur 10 oder 12 netto, ne? Deswegen, ich glaube wirklich. Aber ja, unabhängig wollen wir uns jetzt da nicht verlieren drin. Bottom line ist, die teuren Spieler um Titi, Coutinho, Pjanic müssen weg, sollen weg, händeringend. Und dann kann man gucken, was kann man machen mit Messi und Co. Ne? Und in seinem Gehalt. Ehe die drei nicht weg sind, wird es einfach brutal schwer.
Ja.
Und dabei, das Problem ist natürlich, jeder Verein weiß das, also jeder andere Club weiß, wie händeringend du verkaufen musst, dass du absolut verzweifelt bist, noch mehr als sonst, weil schon letztes Jahr warst du verzweifelt, du hast es ja angesprochen mit Rakitic und Suarez, aber jetzt hast du Messi nicht mehr im Verein offiziell und musst seinen Vertrag unter den Salary Cap bringen, also du bist einfach noch viel verzweifelter als sonst. Ja, jeder Verein weiß das natürlich dementsprechend. Warum sollte denn irgendjemand irgendwas bieten? Die sagen, ja, okay, wir nehmen ihn umsonst so.
Ja,
und dann
100.000 für Pjanic.
Und dann hast du einfach das Problem der Gehälter, weil wer kann sich schon oder will sich schon diese exorbitanten Gehälter leisten von Spielern, die ja letztes Jahr kaum oder gar nicht gespielt haben. Coutinho seit Dezember verletzt, macht jetzt aktuell Aufbautraining, Reha. Pjanic hat in der Rückrunde, glaube ich, gefühlt, geschätzt, genauso gespielt wie Ramos, genauso viel, nur weil er nicht verletzt, sondern Koeman hat null auf ihn gesetzt. Und auch Umtiti, ne, hier und da mal ein Spiel, dann mega oft gepatzt in der Copa. Also der Markt für die Spieler ist nicht da, dann verdienen die brutal viel Geld. Ja. Warum sollen die auf Geld verzichten? Warum soll ein Verein für sie eine fette Ablöse oder eine faire Ablöse, wir sprechen von 10, 15, 20, 30, warum soll ein Verein das bieten? Also die Gemengelage ist einfach brutal schwer für den FC Barcelona und für Laporta. Und man ist natürlich enorm unter Druck. Ne?
Ja, kennt man bei Real Madrid schon auch, da eben letztes Jahr James verschenkt, verscherbelt an Everton, Bale verliehen. Mal gucken, was da diesen Sommer noch passiert. Sieht danach aus, als würde er jetzt doch bleiben, als würde es Ancelotti nochmal mit ihm versuchen. Aber das sind so diese Herausforderungen eben in der Pandemie. Die musst irgendwie, dir fehlen diese 100, fast 200 Millionen Euro, die du durch Ticketeinnahmen einnimmst und musst das einfach irgendwo sparen. Und Real Madrid hat das mehr oder weniger hinbekommen. Da gab es Lob von Javi Tebas. Der hat mal gesagt, so auf finanzielles betrachtet. Real hat die Pandemie tadellos gemanagt, ohne Zweifel die besten in Europa. Da nur um ein paar Zahlen zu nennen, Real Madrid hat in der Saison 1920 statt 860 Millionen Euro haben sie 715 Millionen eingenommen, also da fehlen auch weit über 100 Millionen Euro, aber am Ende trotzdem noch ein kleines Mini-Plus von 300.000 verzeichnet, also weil dann eben an richtigen Schrauben was gedreht wurde, Spielergehälter hier reduzieren. Wie lange man das aufrechterhalten kann ohne Einnahmen ist natürlich schwierig, deswegen wählt ja Florentino Perez regelmäßig so drastische Worte wie der Fußball stirbt und alle Topclubs sind so kurz vorm Kollaps. Aber irgendwie kommt Real Madrid da irgendwie noch durch die Krise. Auch deswegen hat man dann sich mit Ramos getrennt oder im Endeffekt Ramos hat noch nicht die Zusage gegeben, dann hat man sich eben anders umgeschaut, mit Alaba unterschrieben und dann war einfach kein Platz mehr für einen Ramos, auch wenn er gerne geblieben wäre und man ihn auch noch gerne behalten hätte. Aber da ist dann eben das finanzielle Budget komplett ausgereizt, deswegen wird es auch jetzt wohl nichts Neues mehr geben, außer man verkauft noch ein bisschen und da ähnliche Situation eben in Barcelona. Erstmal 2, 3 noch abgeben, um zumindest noch Messi halten zu können und dann mal gucken, wie das dann noch weitergeht.
Ja. Das Problem ist, die drei genannten Topverdiener, die haben halt einfach keinen Markt, ne, weil sie zu selten gespielt haben, weil sie nicht überzeugt haben, weil sie verletzt waren. Derjenige, der wirklich einen Markt und einen Marktwert hat, der überzeugt hat, der Stamm war, ist Antoine Griezmann. Der ist auch schweineteuer. Auch da habe ich gelesen, 40 plus brutto, sprich 20 plus netto. Ich glaube, den könntest du am ehesten verkaufen, aber der wird halt nicht weg wollen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, da gibt es ja leise Gerüchte, Tausch mit Atletico, das würde mich brutal überraschen. Wirklich, das würde mich sehr, sehr stark überraschen. Wenn nicht hier Koeman ihm eine Mail schreibt, ja, du wirst bei mir nie mehr spielen, geh zurück zu Atletico, kann ich mir einfach so schwer vorstellen, dass er das wirklich macht. Ja. Also sowieso zu einem englischen Verein kann ich mir gar nicht vorstellen oder Italien oder so. Also wenn, dann wirklich nur innerhalb Spaniens und dann gibt es nur Atletico, eine Rückkehraktion.
Aber warum oder vielleicht PSG noch, aber...
aber warum sollte... Also PSG hast du ja auch, du hast Mbappé, du hast Neymar, du hast jetzt... wen haben sie noch geholt? Vorne...
haben sie noch jemanden geholt? Icardi ist schon länger da, oder
wie? Moise Kean wollen sie wieder ausleihen oder kaufen als Offensivspieler. Ja, also...
Ich meine, ich könnte es mir einfach vorstellen wegen Frankreich und die rüsten einfach komplett auf.
Aber, ja, ja, das schon, aber ich glaube nicht, dass er weg... Er hat ja auch ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, 2024 läuft sein Vertrag aus, dann will er in die MLS. Also das war schon eine Andeutung bis dahin, eine mehr als deutliche, bis dahin bleibe ich bei Barca und dann gehe ich ablösefrei in die MLS. Von daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass er wechseln will, außer, wie gesagt, Barca gibt, macht ihm komplett hier Druck und sagt ihm, wir haben Memphis geholt, Ansu ist fit, Aguero ist da, Messi sowieso gesetzt. Wenn Dembélé zurückkommt, spielst du keine Sekunde mehr in der Rückrunde, als Beispiel. Ja. Und dann kann er, vielleicht sagt er dann im Winter, ja, okay, komm, tauscht mich gegen Felix, weil ganz ehrlich, Atletico hat ja keine Kohle für den. Die haben ja jetzt, können wir ja auch kurz drüber sprechen, Rodrigo De Paul geholt von Udine, herausragende Coppa gespielt. Ich glaube, 35 Millionen hat er gekostet, also da hat Atletico schon mal richtig Kohle rausgeballert. Sehr überraschend viel, sogar in Corona-Zeiten. Ja, willst du dann Griezmann gegen Saul oder Felix tauschen?
Ja, das ist das Gerücht, hat uns auch Leo geschrieben, Saul, Griezmann. Ich kann mir erstmal auch gar nicht vorstellen, dass man ihn bei Atletico zurückhaben will, nach diesen illegalen Verhandlungen
hinter dem Rücken des Vereins. Ja, doch, das glaube ich schon.
So. Echt?
Glaubst du nicht? Ich glaube, Simeone wird ihn mit Kusshand nehmen. Boah. Simeone ist ja offensichtlich kein Fan von Felix, weiß den nicht richtig einzusetzen, was wirklich schade ist, fast schon tragisch. Der ist leider wirklich verschenkt, Felix, finde ich. Der ist beim falschen Verein oder falschen Trainer.
Ja, Hinrunde war gut, Rückrunde dann sehr überschaubar wieder. Ist halt dieses Simeone-System.
Griezmann würde wirklich perfekt wieder zu seinem Atletico passen. Also fußballerisch, sportlich wäre das ein guter Tausch, finde ich. Mit Felix kannst du dann sagen, in 2 Jahren, sollte Messi verlängern, hättest du ja dann auch diesen Offensivspieler, der noch 10 Jahre lang diese kreative, hängende Spitze sein kann, die Barca so gut tut. Also sportlich würde das, finde ich, mega Sinn machen. Felix gegen Griezmann. Auch Saul gegen Griezmann würde für Koeman Sinn machen, weil Koeman will ja so einen Box-to-Box-Spieler, ne? Der nach hinten, nach vorne marschiert, Zweikämpfe gewinnt, torgefährlich, Vollgas gibt. Also auch das, finde ich, würde sportlich schon Sinn machen. Beide Wechselspieler, Tauschspieler, aber A, brauchst du 2 Spieler, die das machen wollen, B, 2 Vereine. Und C, ich kann mir nicht vorstellen, dass Griezmann Barca verlassen möchte. Deswegen,
Wer sehr so viel Spekulation. Wer am Strand hat vor der Haustür, der will da nicht weg.
Ja, der will dann wahrscheinlich nicht weg. Also sehr viel Spekulation. Es würde für beide Vereine Sinn machen, aber ist schwierig für mich, sehr schwer vorstellbar.
Ja. Ja, zumal jetzt eben Atletico auch mal auf dem Transfermarkt tätig wurde, ist man ja gar nicht mehr gewohnt, dass hier noch Ablösesummen gezahlt werden. Wir hatten hier Alaba ablösefrei, dann natürlich Aguero, Memphis, Eric Garcia ablösefrei. Und jetzt Atletico traut sich wohl zu, oder 35 Millionen hinzulegen für Rodrigo De Paul. 27 Jahre zentrales Mittelfeld, da habe ich erst überlegt, sind die im zentralen Mittelfeld nicht ein bisschen überbesetzt? Mit Koke natürlich, aber Llorente ist ja dann doch eher ein bisschen außen, Kondogbia noch nicht so angekommen, Lemar spielt weiter vor. Jetzt, wer war das? Torreira, der ist jetzt zurück zu Arsenal. Saul vom Abgang, also dann.
Ich wollte gerade sagen, es könnte sein, dass De Paul tatsächlich der Saul-Nachfolger ist. Ja. Weil der, so lese ich es, wohl sehr unzufrieden ist mit seiner Spielzeit, so im letzten Drittel der Saison, angeblich unzufrieden sein soll, so muss ich es formulieren. Bin ich gespannt. Also es könnte wirklich sein, dass Saul den Verein verlässt. Liverpool soll angeblich auch dran sein, habe ich gelesen. Mhm. Also es kann wirklich sein, dass De Paul quasi der Saul-Nachfolger ist. Dass du da sogar mit Gewinn rausgehst, wenn du sagst, du verkaufst Saul für 40, 45, 50, 60, weiß ich nicht, wie sein Marktwert ist. Aber dann wäre das kein schlechter Deal. Ich würde ihn aus Atletico-Sicht, ich würde Saul nicht verkaufen wollen. Er hat ja sogar das halbe Atletico-Wappen tätowiert, ne, auf dem Arm.
Also ah, ist mit dem Elche-Wappen.
Und dem Elche-Wappen, genau, so ein Halb-Halb-Ding. Also der ist schon Leib und Seele Rochi Blanco. Aber ja, muss man abwarten. Also es wäre wohl nicht ganz so überraschend, wenn Saul in diesem Sommer noch wechseln sollte. Für mich schon irgendwo ein Fehler. Ich finde ihn einen herausragenden Spieler.
Nee, so den Input hat er jetzt in der Meistersaison auch nicht mehr gehabt.
Also ja, lange das her, nicht.
Wo er die Bayern austanzt.
Das stimmt ein bisschen. Ja, das stimmt, wo er die Bayern ausgetanzt hat. Das ist ein bisschen lange her. Er wurde, ja, im Endeffekt zu sehr zum Kämpfer und Beißer entwickelt und zu wenig Freiheiten. Aber auch da wieder Simeone-System, ne? Was der für Anforderungen stellt an seine Spieler oder welche taktischen Zwänge oder Vorgaben er ihnen mitgibt, wenn der halt einfach will, dass der mehr, ne, gegen den Ball macht als mit dem Ball, weil, ja, man hat es ja gesehen gegen Bayern damals, was er mit dem Ball kann, aber du hast schon recht, sehr viel davon hat man zumindest in der letzten Saison leider nicht mehr gesehen. Ne?
Ja, ist ein anderer, aber gut, der könnte ja sowohl in München als auch in Liverpool oder Bar. Ich glaube, da gäbe es viele Top-Clubs, die ihn trotzdem aufnehmen, absolut, auch wenn er jetzt ein überschaubares Jahr hatte. Und eben nochmal De Paul, da bin ich ziemlich gespannt drauf. Ich habe jetzt auch nur mal Highlights-Videos auf YouTube geschaut, da sind natürlich immer nur die geilen Szenen dabei, aber so ballsicher, intelligent, wie auch ruhig bleibt, drei Spieler laufen nicht an, er mit dem ersten Kontakt an Gegenspielern vorbei, da das sieht schon nach einem intelligenten Spieler aus, der auch die Physis mitbringt, sich durchsetzen kann, einfach auch gedanklich schon immer ein bisschen schon die berühmten Schritte voraus ist. Also da bin ich echt gespannt drauf. Der war ja auch schon mal 2 Jahre bei Valencia gespielt, da konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber ja, hat doch Atletico kleine Ansage gemacht auf dem Transfermarkt.
Finde ich auch. Ich fand sein Copa America-Finale herausragend. Ich habe es auch getweetet. Eine der besten Final-Performances, an die ich mich erinnern kann. Der hat wirklich alles gemacht. Traumpass geliefert auf Di Maria, einen ähnlichen Traumpass durch so die Schnittstellen durch, also wirklich, das war ein Xavi-mäßiger oder Iniesta-mäßiger Traumpass, da hat Messi in der 88. ja dann verstolpert allein vom Torwart, ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast, also er kann Pässe, er kann, ist stark Standards gegen den Ball, ich glaube, der hat auch einige wirklich dreckige Fouls gemacht, wo er einfach ja jemanden umholzt, also der kann, er passt wirklich hervorragend, glaube ich, zu Atletico, weil er alles mitbringt. Box-to-Box, stark mit Ball, stark gegen den Ball, läuferisch, kämpferisch. Also ich finde wirklich, das kann ein herausragendes Signing sein für Atleti. Also ich freue mich wirklich sehr auf den Spieler in der Liga.
Da sind wir gespannt. Und dann natürlich noch große Nachricht bei Atletico. Diego Simeone hat verlängert bis 2024. Er ist ja schon der dienstälteste Trainer in La Liga, natürlich auch bei allen Topclubs. Und das natürlich auch eine große Nachricht für Atletico. Gab ja vor einem Jahr oder so, hat man ja noch überlegt, so, ob das so richtig ist, dass Simeone weitermacht, weil das die Saison 1920 war. Gab es ja einige Probleme bei den Rojiblancos, aber dann Meistersaison. Und jetzt eben bleibt er noch länger an Bord. Das ist auch ein starkes Zeichen dann für diese junge Mannschaft, wo ja der Umbruch schon sehr gut oder sehr vorangeschritten ist, dass es da weiter Konstanz gibt, dass dann weiter auf einen Llorente auch gebaut wird und so weiter. Da auch ein gutes Zeichen für Atleti. Tja, was haben wir noch an La Liga News? Es gab einen Bundesligisten, der jetzt nach Spanien gewechselt ist. Hertha-Verteidiger Omar Alderete.
Aus Paraguay. Ich dachte kurz so, hä, eine Mannschaft?
Nee,
den Bundesligaspieler.
Bundesligaspieler.
Finde den Verein nicht schlecht.
Der war aber auch nur ein halbes Jahr oder so in der Bundesliga, ne? Der kam doch irgendwie.
Nee, ich glaube schon die ganze Saison.
Doch, das Ganze, okay.
Die ganze Saison, aber hat nicht so häufig gespielt. Aufgrund des Trainerwechsels, ich glaube, der war dann irgendwie. Torunariga hat sich bei Hertha verletzt, dann war er kurz Stamm. Dann haben sie Trainer gewechselt zu Dardai, dann hat er wieder gar nicht mehr gespielt. Also sehr eine unkonstante Saison quasi. Aber als er gespielt hat, fand ich schon, dass er Potenzial hat. Ich meine, er ist Paraguayer, wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Und dementsprechend wollte er auch nach La Liga. Ich glaube, der wird da auch sehr, sehr gut hinpassen. Spricht er logischerweise dann Spanisch. Und ich freue mich auch auf den Transfer, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also auf den Spieler bei Valencia muss man natürlich gucken, ne? Mit hier Bordalas, was die für einen Fußball spielen lassen werden, ob das ähnlich unansehnlich wird wie bei Getafe oder ob er jetzt vielleicht, weil er andere Spielermaterial zur Verfügung hat, ne, anders spielen lässt. Auf jeden Fall Alderete fand ich aus der Erinnerung heraus jemand, der im Spielaufbau ziemlich interessant war, ziemlich gut war, also da interessante Anlagen hat, also kein typischer Zerstörer und Holzhacker, sondern wirklich ein moderner Innenverteidiger mit Potenzial nach oben. Ich meine, er ist noch ziemlich jung, weiß ich gar nicht, 22 oder irgendwas. Also auch da interessanter Transfer, den ich beäugen werde.
Vor allem hat oder hatte Valencia ja auch Bedarf in der Innenverteidigung. Paulista natürlich gesetzt, aber Diakabi war immer für einen Elfmeter gut. Guillamon, Talent aus dem eigenen Nachwuchs, hat man uns auch ein bisschen mehr erhofft vergangene Saison, aber auch da extrem wackelige Position da in der Abwehr generell. Valencia, pures Chaos eigentlich regelmäßig, wie da die Gegner zum Torerfolg kamen. Also kann fast nur besser werden. Mal gucken, wie das unter einem neuen Trainer wird. Und bei Villarreal gab es auch noch was. Carlos Bacca, die haben den Vertrag aufgelöst. Was mich auch wundert, der war ja da auch eigentlich ja ein bisschen so der Edeljoker. Wurde schon auch mal in die Startelf reinrotiert, aber da waren dann doch eher natürlich Moreno, Paco Alcacer und so weiter gesetzt. Aber er kam zu seinen Einsätzen, zu seinen Toren und steht jetzt wohl vor einer Verpflichtung beim FC Sevilla. Riecht schon wieder so ein bisschen nach, Monchi schnappt zu.
Ja. Zurück nach Sevilla. Hat ja da schon mal gespielt. Ja. In Sevilla. Kommt jetzt überraschend. Hatte ich tatsächlich nicht auf dem Zettel. Scheinbar will da Monchi einen Edeljoker sich holen. Ja. Bin ich gespannt, ob die den Kollegen De Jong, von dem ich nicht so viel halte, ob die den behalten oder ob die den vielleicht abgeben und sagen, Bacca übernimmt seine Rolle. Weil Enesiri war ja dann gesetzt, ne, in meisten, oder hat sich so ein bisschen abgewechselt, aber war schon mehr so die Nummer 1 Stürmer und De Jong kam dann als Joker, aber der ist ja schon, ne, stachsig und also das könnte schon Bacca, auch wenn er im fortgeschrittenen Alter ist, ich glaube, der ist schon 33 oder so, oder? 34, also schon für einen Mittelstürmer auf jeden Fall fortgeschritten, ob er da vielleicht ja den Joker gibt bei Sevilla und da De Jong ersetzt, weil den könntest du zu Geld machen. Hat er noch Vertrag? Bacca ablösefrei wäre jetzt nicht der schlechteste Deal wahrscheinlich.
Nö. Mal schauen, was da so geht. Ansonsten passiert natürlich noch nicht viel in der Liga. Jetzt Getafe hat mal Alenia jetzt fest verpflichtet. Wichtige 5 Millionen natürlich für den FC Barcelona. Ansonsten wird das, glaube ich, eher wieder eine spannende letzte Woche am Transfermarkt, wenn dann wirklich die Vereine müssen und merken, wir kommen mit unseren Forderungen, wir müssen noch ein bisschen was erhöhen. 31.8. schließt das Transferfenster wieder. Dann kann man natürlich danach noch verkaufen, aber nicht mehr Spieler eintragen. Also bis dahin, glaube ich, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Bei Real Madrid ist da fast nichts eigentlich absehbar, außer Mbappé überlegt sich das doch nochmal. Und auch dann wird es schwierig. Bei Barca bleibt es schwierig. Also mal schauen, was wir da noch alles so berichten können die nächsten Wochen. Ihr wisst ja auch, wir halten euch da auf Twitter auf dem Laufenden, teilen mal dann die Transfermeldungen und so weiter, was es noch so alles gibt. Dann sind wir eigentlich schon am Ende, oder? Hast du noch was?
Ich glaube, wir haben die Liste abgearbeitet. So ziemlich. Ja. Fällt mir noch was ein? Eigentlich fällt mir nichts ein. Nee, du hast alles genannt. Es bleibt spannend.
Ja. Heute in einem Monat geht's wieder los.
Auch das, aber es bleibt spannend, mit wem kann Barca registrieren? Wer kann vielleicht endlich unterschreiben? Das ist so die Wolke, die auch über unserem Podcast natürlich schwebt, aber generell, ne, über Barca schwebt auch irgendwo über La Liga. Der Kollege Messi, der endlich jetzt seinen Traum verwirklicht hat, mit Argentinien was zu gewinnen. Wird er bleiben? Und wenn ja, wann ist es fix? Wann unterschreibt er? Das ist so die Thematik, die über allem schwebt, die auch mich, uns bei Barca-Welt, uns bei Tiki-Taka nicht loslässt. Aber ansonsten, ja, sollte es jetzt ein bisschen ruhiger werden, ne? So zumindest so 2 Wöchchen.
Schauen wir mal. Da eben nochmal an die Info an die Patreons, die sich so im April, Mai angemeldet haben. Wer uns noch nicht geantwortet hat, schaut mal in euer Postfach. Da müsste eine Nachricht sein, zwecks Adresse, zumindest die das Tassenabonnement haben und so weiter. Ansonsten, ja, Olympia ist jetzt noch, geht am 21. Juli das Fußballturnier los, dann bis zum 7. August, da sind auch ein paar La Liga-Spieler wie Asensio, wie Kubo, je nachdem, wie lange die beiden Turniere dabei sind.
Wie Petri, der auch wieder dabei ist, der Dauerbrenner. Der hat nicht genug oder was von Turnierfußball, von Fußball in der Saison. Bei Barca ja, die meisten Pflichtspiele, jetzt jedes Spiel bei Spanien und denkt, dass ich komm, nehme ich, fliege ich mach nach Japan, ist ja ums Eck, ja? Mach da noch ein paar Spiele. Oh, Wahnsinn,
ey. Bin ja jung.
Ja, ich bin ja jung, aus,
genau. Mit meinen 18.
Genau, so ist es.
Ja, da mal schauen, wie lange, wie weit Spanien und Co. kommen. Auch Japan dann eben mit Kubo beteiligt. Noch ein Barca-Spieler bei irgendeiner Nation dabei?
Ja, Mingueza ist im Kader. Boah, drei sind sogar. Eric Garcia, oder? Nee, ist
ja.
Eric Garcia dabei? Boah, ich habe die News
erstellt. Ja, also Ceballos und Vallejo.
Ja, ich habe die News erstellt vor zwei Wochen, aber ist halt auch wieder zwei Wochen her, ne? Komplett vergessen. Ich glaube, Eric Garcia war dabei, Mingueza und Pedri, die drei von Barca, wenn ich mich nicht täusche. Ja, also auch natürlich unglücklich für den FC Barcelona, muss man auch sagen, ne, dass du dann gleich drei Spieler hast, die die Saisonstart verpassen werden, die keinerlei Vorbereitung, natürlich sind die im Saft, ne, aber eben ja keine Vorbereitung mit der Mannschaft, kommen dann müde, muss man gucken, kriegen die eine Woche Urlaub überhaupt oder, ne, also drei Wochen schon mal auf keinen Fall, wie alle anderen, die normalerweise jetzt bei der EM waren, ne, also Frenkie de Jong, Griezmann etc., die kriegen ja normalerweise drei Wochen oder zumindest zwei bis drei. Das kannst du ja dann vergessen bei den Olympiateilnehmern. Also das ist schon auch schwierig, ne, für, ja, für die Vereine, die da Spieler abstellen.
Absolut. Deswegen hat ja auch Deutschland jetzt die großen Probleme. Wie war das? Nur 18 Spieler aktuell dabei, davon drei Torhüter, weil andere einfach nicht dürfen oder egal. Ja, dann haben wir es jetzt aber wirklich. Und das war's dann auch mit unserer letzten EM-Folge. So viele gab's ja nicht. Aber hat doch Spaß gemacht. Und dann hören wir uns bald wieder, liebe Zuhörer. Eigentlich ein ganz schicker Song, ich mag den. Irgendwie von Bono.
Ja, ich hab mich daran satt gehört, aber schön, dass du noch Freude an dem Song empfindest.
Ja, ich habe noch Freude, ja, ja. Ich lasse das dann gleich mal auf meiner Playstation laufen, während ich irgendwie mich durch Manhattan schwinge. Ja, okay, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut.
Ciao, ciao. Servus.